Mose, oder besser gesagt der Herr, durch Mose wird jetzt eine neue Organisation einführen in diesem verheißenen Land. Neue Organisation von Regierung oder Verwaltung, wenn wir so sagen wollen. Mose wird ja nicht mehr rüberziehen ins verheißene Land mit ihnen, das heißt, Mose wird nicht mehr verfügbar sein als derjenige, der für sie zu Gott geht und Gott befragt und ihnen Antwort gibt und Richtungsweisung gibt und die Entscheidungen trifft. Und das Volk Israel wird im verheißenen Land auch nicht mehr alle auf demselben Ort sein, sondern wir wissen ja, dass die 12 Stämme Israels verteilt waren über das ganze Land. Deswegen wird der Herr jetzt hier lokale Gerichtsbarkeit einführen. In Vers 18 sind wir, Kapitel 16. Richter und Aufseher sollst du dir einsetzen in allen deinen Toren, die der Herr, dein Gott, dir nach deinen Stämmen gibt, damit sie das Volk richten mit gerechtem Gericht. Das Tor war damals ein bisschen anders als eine Haustür, wie wir uns das vielleicht vorstellen. Wir kennen das ja noch von den alten Städten, dass solche Tore durchaus sehr groß sein konnten, sehr breit sein konnten. Wenn die Stadtmauer da oben drüber war, da konnten vielleicht sogar noch Leute drüber laufen oder sogar drüber fahren mit Streitwegen oder sowas. Das heißt, das Tor war eigentlich fast so was wie ein kleines Haus. Und in diesem Tor, das war sowas wie das Rathaus, da sind die Ältesten der Stadt und die Richter gesessen, und wenn wer Gericht gebraucht hat oder eine offizielle Angelegenheit hatte, dann ist er ins Tor gekommen und dort wurden die Geschäfte erledigt. Wir wissen aus der Bibel auch, dass auch die Privatgeschäfte dort erledigt wurden, wenn wir an das Buch Ruth denken, wo sie in das Tor gekommen sind, um ihren Rechtshandel da abzuschließen. Auch vor Zeugen, dort im Tor. Das war das Tor. Vers 19. Du sollst das Recht nicht beugen, du sollst die Person nicht ansehen und kein Bestechungsgeschenk nehmen, denn das Bestechungsgeschenk macht die Augen der Weisen blind und verdreht die Sache der Gerechten. Der Gerechtigkeit, nur der Gerechtigkeit sollst du nachjagen, damit du lebst und das Land in Besitz nimmst, das der Herr, dein Gott, dir gibt. Wichtigsten Eigenschaften oder die wichtigste Eigenschaft von so einem Richter war Charakter. Das sollten charakterstarke Männer sein. Leute, die nicht ihre eigene Meinung geben, wenn sie um Rat gefragt wurden oder um Rechtsspruch, sondern die sich ans Wort Gottes gehalten haben. Leute, die nicht ihre Freunde bevorzugt haben und die sie nicht gemocht haben, die benachteiligt haben, die da irgendwo einen Unterschied gemacht haben. Und es sollten Leute sein, die sich nicht bestechen ließen. Männer mit Charakter. Und so soll es auch mit uns sein. Wenn Gott uns eine Stelle gibt oder eine Stellung, wo Menschen zu uns kommen und uns nach Rat fragen, sollen wir auch nicht solche sein, die ihre eigene Meinung von sich geben. Sondern was wir denen sagen, die Leute brauchen nicht unsere Meinung oder unsere Philosophie oder unsere Gedanken, sondern vor allem Gottes Wort. Das sollte biblisch fundiert sein. Und natürlich wollen wir auch keinen Unterschied machen zwischen unseren guten Freunden und denen, die uns nicht so nahe stehen. Manchmal fällt es uns ein bisschen schwieriger, unseren Freunden, die uns am nächsten stehen, die Wahrheit zu sagen. Und da kann es manchmal sein, dass wir lieber schön rumreden oder nicht so einfach die Wahrheit von Gottes Wort sie damit konfrontieren. Aber wir sollen keinen Unterschied machen und natürlich sollen wir uns auch nicht bestechen lassen. Was weiß ich, von denen, die reich sind in der Gemeinde, die viel spenden, sich da beeinflussen lassen. Oh, denen kann man nicht die Wahrheit sagen, die kann man nicht zurechtweisen. Nicht unsere Meinung, nicht Menschen bevorzugen, benachteiligen und nicht bestechlich sein kann Unterschied machen. Sondern wir sollen ehrlich nach Gottes Wort Antwort geben. Vers 21, du sollst dir keine Aschera pflanzen, irgendein Holz neben dem Altar des Herrn deines Gottes, den du dir machen wirst, und du sollst dir keine Gedenksteine aufrichten, die der Herr dein Gott hasst. Also du sollst dir keine Stätten für einen Götzendienst machen dort neben dem Altar. Das haben wir schon besprochen. Diese Religion von Kanaan war sehr pervers. Und diese Perversitäten haben sie da unter ihren Bäumen und Götzenstatuen und so weiter getrieben. Und der Herr sagt, das soll nicht passieren. Genauso in unserem Herzen. In unserem Herzen soll nur ein Altar sein. Der Altar des Herrn. Und nicht irgendwelche anderen Götzenbilder noch daneben. Wir wollen eine Priorität haben. Einem, dem wir nachfolgen, den wir anbeten. Und es ist der Herr. Und nicht irgendwelchen anderen Dingen, dem Mammon, Materialismus oder sonst irgendwas. Kapitel 17, Vers 1. Du sollst den Herrn, deinen Gott, kein Rind oder Schaf opfern, an dem ein Makel ist, irgendetwas Schlimmes, denn ein Gräuel ist das für den Herrn, deinen Gott. Das Volk damals, wie auch viele heute, hatten die Tendenz, ja, wir bringen Gott das Zweitbeste. Wir haben letzte Woche darüber gesprochen, wie wichtig es ist, für uns Christen zu geben. Und Gott will das Beste haben, nicht das Überbleibsel. Das Überbleibsel von unseren materiellen Dingen, die er uns anvertraut zum Beispiel. Nee, das soll eine Priorität sein, dem Herrn zu geben, regelmäßig. Auch nicht das Überbleibsel von unserer Zeit. Naja, wenn ich irgendwie noch Zeit habe, dann kommt der Herr. Dann lese ich vielleicht mal in seinem Wort oder halt stille Zeit oder dann habe ich mal Zeit für den Gottesdienst. Gott will nicht unser Überbleibsel haben. Gott will nicht, dass wir ihn irgendwie hinzufügen zu unserem Leben, sondern es soll umgekehrt sein. Er will die Priorität sein und sagt, such das Reich Gottes zuerst und seine Gerechtigkeit und all das andere wird hinzugefügt werden. Gott will das Zentrum sein unseres Lebens. Nicht, dass wir im Überbleibsel den Rest, wenn wir noch zu ihm kommen, irgendwie. Er will das Beste haben. Und es ist interessant. Weihnachten im Schuhkarton war wieder so eine Erfahrung. Es ist interessant, was Leute geben. Es war unvorstellbar, was teilweise für Sachen drin sind. Gebrauchte Lippenstifte und was? Gebrauchte Unterwäsche. Ich weiß nicht, was alles drin ist. Aber Leute haben die Tendenz, den Schrott in die Gemeinde zu bringen. Das ist, was sie loswerden wollen. Das Zweitbeste, nicht das Beste. Es gibt die Geschichte von einem Bauer, der hatte eine Kuh und die hat zwei Kälber geboren, also zwei Zwillinge. Und er hat gesagt, oh, der Herr hat mich so gesegnet, hat hier zwei Kälber bekommen, ich gebe eins von denen dem Herrn. Am nächsten Morgen, wo er aufwacht, war ein Kalb gestorben. Und dann sagt er zu seiner Frau, du, Gottes Kalb ist gestorben diese Nacht. Das war oft die Einstellung, dass Gott das Zweitbeste kriegt, wir kümmern uns erst um uns. Und dann kommt Gott. Aber Gott will der Erste sein, dass wir ihm voll nachfolgen, nicht dass er irgendwas ist, was wir irgendwo noch zu unserem Leben hinzufügen, neben dem ganzen Ding, was wir drehen. Zwei Gründe, warum Gott es nicht will. Das erste war die Einstellung. Na, wenn die Leute hier ihre Krankenkühe gebracht haben, naja, die, weiß nicht, wie die Kühe heißen, die Betty oder wie immer, die ist krank, die wird bald sterben, also bringen wir sie schnell im Tempel, um sie zu opfern. Irgendwie so, um die religiöse Pflicht zu erfüllen, bringe ich halt mein Opfer hin, das Nötigste, was ich geben muss. Das zeigt, wo das Herz steht. Das ist nicht von Herzen, wenn ich sage, okay, ich bringe das krankste Vieh, das, was am wenigsten wert ist, bringe ich im Tempel, dass ich halt meine Pflicht erfülle. Sondern Gott will das mit ganzem Herz. Gott will das Beste. Und warum ist es so? Wir haben das letzte Woche besprochen. Jesus hat gesagt, wo dein Schatz ist, dort wird dein Herz sein. Und das ist genau der Grund, warum Gott diese Dinge sagt. Weil Gott will unser Herz eigentlich. Das ist, worum es ihm wirklich geht. Zweiter Grund aber, warum sie keine kranken Viecher bringen sollten oder Tiere mit Makel, ist, weil diese Opfer ein Bild für Jesus waren. 1. Petrus, Kapitel 1, Vers 18, heißt es, denn ihr wisst, dass ihr nicht mit vergänglichen Dingen, mit Silber oder Gold erlöst worden seid, von eurem eitlen, von den Vätern überlieferten Wandel, sondern mit dem kostbaren Blut Christi, als eines Lammes ohne Fehler und ohne Flecken. Also auch für dieses prophetische Bild war es wichtig, dass es ein makelloses Tier war. Vers 2. Wenn in deiner Mitte, in einem deiner Tore, die der Herr, dein Gott, dir gibt, jemand gefunden wird, ein Mann oder eine Frau, der das tut, was böse ist in den Augen des Herrn, deines Gottes, indem er seinen Bund übertritt, so dass er geht und anderen Göttern dient und sich vor ihnen niederwirft, und zwar vor der Sonne oder vor dem Mond oder vor dem ganzen Heer des Himmels, was ich nicht befohlen habe, und es wird dir berichtet und du hörst es, dann sollst du es genau untersuchen und siehe, wenn es sich herausstellt, es ist Wahrheit, die Sache steht fest, dieser Gräuel ist in Israel verübt worden, dann sollst du diesen Mann oder diese Frau, die diese böse Sache getan haben, zu deinen Toren hinausführen, den Mann oder die Frau, und du sollst sie steinigen, dass sie sterben. Jeder hat einen fairen Prozess bekommen, die sollten genau nachforschen, sollten nicht leichtfertig jemanden hinrichten. Wer 6 auf die Aussage zweier Zeugen oder dreier Zeugen hin soll getötet werden, wer sterben soll. Er darf nicht auf die Aussage eines einzelnen Zeugen hin getötet werden. Die Hand der Zeugen soll zuerst gegen ihn sein, ihn zu töten, und danach die Hand des ganzen Volkes. Und du sollst das Böse aus seiner Mitte wegschaffen. Also mindestens 2 Zeugen muss es geben. Es war nicht möglich, dass ein Einzelner kommt und irgendjemanden, der ihm auf den Keks geht oder gegen den er was hat, da anzukreiden. Es mussten mindestens 2 Zeugen sein. Steht auch nicht hier, dass es mindestens 2 sein sollten, die den Tratsch gehört haben. Na klar, ich habe auch gehört, dass er oder sie das getan haben. Das hat nicht gereicht. Es mussten wirklich 2 Zeugen sein, die es gesehen haben. Und die beiden mussten sich sicher sein. Die beiden mussten sich so sicher sein, dass sie gewillt waren, letztendlich die Henker zu sein von demjenigen, den sie anklagen. Gewillt zu sein, dem wirklich gegenüberzustehen und den ersten Stein zu werfen. Auch das war eine eigentlich sehr weise Vorsichtsmaßnahme, dass Leute hier nicht leichtfertig andere angekreidet haben bei Gericht. Wir sehen auch wieder, dass alle denjenigen, der wirklich schuldig war, gesteinigt haben. Wir haben letzte Woche darüber gesprochen. Sünde betrifft immer alle, den ganzen Leib, ganze Gemeinde, das ganze Volk. Und deswegen haben auch alle hier diese Sünde gerichtet. Gibt uns auch ein bisschen Einsicht in das, was Jesus gesagt hat in Johannes 8, wo diese Leute zu ihm gekommen sind mit der Ehebrecherin und sie verurteilen wollten. Und Jesus hat zu ihnen gesagt, wer von euch ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein. Was Jesus da getan hat, er hat nach diesen Zeugen gefragt. Mit anderen Worten, wer von euch Typen war der Spanner, der die beiden erwischt hat? Und überhaupt, wo war der Mann? Also, die hätten sich selber beschuldigt, wenn sie hier sich gemeldet hätten. Im Neuen Testament sehen wir dasselbe Prinzip, dass es mindestens 2 Zeugen sein sollen. Matthäus 18, diese Stelle, wo es um Gemeindezucht geht. Da ist es, wenn dein Bruder sündigt, so geh hin, überführe ihn zwischen dir und ihm allein. Also zuerst, wenn du was siehst, wenn du was gegen einen hast, dann geh hin und konfrontiere ihn direkt. Red nicht hinter seinem Rücken mit anderen drüber, sondern geh hin und konfrontiere direkt. Wenn er auf dich hört, so hast du deinen Bruder gewonnen. Wenn er aber nicht hört, so nimm noch einen oder 2 mit dir, damit aus 2er oder 3er Zeugen Mund jede Sache bestätigt werde. Also wieder 2 oder 3. Wenn er aber nicht auf sie hören wird, so sage es der Gemeinde. Wenn er aber auch nicht auf die Gemeinde nicht hören wird, so sei er dir wie der Heide und der Zöllner, wie der Ungläubige. 1. Timotheus Kapitel 5 heißt es, gegen einen Ältesten nimm keine Klage an, außer bei 2 oder 3 Zeugen. Es ist wichtig für uns. Wir richten heute Leute nicht mehr hin für ihre Sünden, aber wir können den Ruf von irgendjemandem morden. Das geht ganz einfach. Wenn wir über irgendjemand anderen hinterm Rücken schlechte Dinge erzählen. Und die Bibel sagt, hey, wenn du siehst, dass ein anderer gegen dich sündigt, dann geh doch hin. Überführe ihn zwischen dir und ihm allein. Und dann, wenn er nicht Buße tun will, dann kannst du andere hinzuziehen. Aber es ist sehr einfach für uns in unseren Gedanken auch jemanden zu richten. Wir hören von irgendjemandem irgendwas Schlechtes und wir bilden uns unser Bild. Und wieder der Herr sagt, auf 2 oder 3 Zeugen hin. Hey, sollen zumindest 2 oder 3 sein, die das selbst gesehen haben, selbst gehört haben. Sonst, wenn du irgendwo Tratsch hörst, hör gar nicht hin. Konfrontiere die Leute, sag, hey, du musst, geh persönlich zu dem hin. Das ist nicht okay, was du hier tust. Und es ist so einfach, dass wir Leute richten in unseren Gedanken. Wir müssen gar nicht drüber reden, aber wir hören Tratsch und wir verurteilen sie schon ab. Und das ist schlecht, das soll nicht so sein. Vers 8. Wenn nun von den Streitsachen in deinen Toren eine Rechtssache zwischen Blut und Blut, zwischen Rechtsanspruch und Rechtsanspruch, zwischen Körperverletzung und Körperverletzung für dich zu schwierig ist zum Urteil, dann sollst du dich aufmachen und an die Städte hinaufziehen, die der Herr dein Gott erwählen wird. Und du sollst zu den Priestern, den Leviten kommen und zu dem Richter, der in jenen Tagen sein wird, und dich erkundigen, und sie werden dir den Urteilsspruch verkündigen. Also Mose wird sterben, er wird nicht in das verheißene Land einziehen. Mose war bis jetzt derjenige, wenn die Richter nicht mehr weiter wussten, dann war er derjenige, der für wer immer die waren, die die Frage hatten oder diesen Prozess hatten, der ist für sie zum Herrn gegangen und hat den Herrn gefragt, und er war sozusagen die letzte Instanz. Jetzt wird es anders geregelt. Wenn die Richter, die im Tor sitzen, die Ältesten der Stadt, nicht mehr weiter wussten, dann sollten die zum Tempel gehen, zu den Priestern und zu den Leviten. Das waren diejenigen, die das Gesetz gut kannten, die wahrscheinlich eine Kopie oder sicher eine Kopie von dem Gesetz dort hatten. Sollten zu denen hingehen, die das Wort Gottes kennen. Und so soll es auch bei uns in der Gemeinde sein. Wenn wir Rat suchen, wenn wir Weisheit brauchen, sollen wir in die Gemeinde gehen. Die, die Gottes Wort gut kennen. Auch bei Streitigkeiten. Im 1. Korintherbrief im Kapitel 6 weist der Paulus die Korinther zurecht, weil sie untereinander, Bruder mit Schwester oder Bruder mit Bruder, Gläubiger mit Gläubigen, vor ein weltliches Gericht gezogen sind und sich da gegenseitig verklagt haben. Und er sagt ihnen dann, hey, ist unter euch kein Weiser, der zu richten vermag, dass ihr vor Ungläubige geht? Ich glaube wirklich, dass unter Christen, erste Instanz soll die Gemeinde sein. Und es kann ja vorkommen, dass man mal unterschiedliche Meinungen hat oder vielleicht sogar Streitigkeiten. Bring es vor die Gemeinde, vor die, die Gottes Wort kennen, vor die Leitung dort. Und dann kann man gemeinsam beten, gemeinsam Gottes Wort studieren, gemeinsam Gottes Willen suchen im Gebet. Nicht Rat holen bei Ungläubigen. Was immer für Seelsorger das sein mögen oder Psychologen oder die Welt. Zu Leuten hinrennen, die das Wort Gottes nicht kennen, die gar nicht wissen, was richtig und falsch ist, was gut ist und was schlecht ist. Sollen sie am Wort Gottes ausrichten. Und das scheint hier die Qualifikation zu sein, für jemanden, der fähig ist, Rat zu geben, nämlich die, die Gottes Wort kennen, die, die geistlich sind, die auf den Herrn zu hören vermögen. Vers 10 heißt es, du sollst dem Spruch gemäß handeln, den sie dir verkünden werden von jener Stätte aus, die der Herr erwählen wird, und du sollst darauf achten, nach allem zu handeln, was sie dich lehren werden. Dem Gesetz gemäß, das sie dich lehren, und nach dem Recht, das sie dir sagen werden, sollst du handeln. Von dem Spruch, den sie dir verkünden werden, sollst du weder zur Rechten noch zur Linken abweichen. Der Mann aber, der in Vermessenheit handelt, dass er nicht auf den Priester hört, der dasteht, um dort den Dienst des Herrn deines Gottes zu verrichten, oder auf den Richter, dieser Mann soll sterben. Und du sollst das Böse aus Israel wegschaffen, und das ganze Volk soll es hören, und sie sollen sich fürchten und nicht mehr vermessen handeln. Das heißt, wenn du hingehst, um Rat zu fragen, dann sollst du auch das tun, was die Leute dir sagen. Was die Leiter dir sagen, die, die Gottes Wort kennen. Was, wenn sie Gottes Wort aufschlagen und dir zeigen, hey, so und so sagt der Herr, dann sollst du auch das tun, was der Herr dir sagt, durch deinen Leiter oder durch den Ratgeber. Soll natürlich biblisch fundiert sein. Wieder, vorhin hat er gesagt, sie sollen nicht ihre eigene Meinung von sich geben. Hör drauf. Renn nicht von einem zum nächsten, bis du endlich irgendeinen Ratgeber findest, der dir das sagt, was du schon die ganze Zeit tun wolltest. Das ist die Einstellung, die hier gerichtet wird. Die Einstellung wurde mit dem Tod bestraft eigentlich. Und es gibt so viele Christen, die von einem zum nächsten rennen. Hey Pastor, ich glaube, ich hätte einen Grund, mich scheiden zu lassen. Mein Mann, was weiß ich, der ist so garstig zu mir. Ja, was tut er denn? Schlägt er dich? Nee, aber er hört nicht auf mich. Ja, das ist kein Scheidungsgrund. Und passt nicht, dann rennt zum nächsten. Bis irgendjemanden findet, der so liberal ist oder so verdreht ist, dass er sagt, ja, ist okay. lass dich scheiden. Und nicht nur in dem Fall, aber sehr oft ist es so, dass wir zu Ratgebern laufen, nicht weil wir wirklich rausfinden wollen, was Gott uns sagt und wirklich danach handeln wollen, sondern eigentlich nur, weil wir eine Ausrede wollen und eine Entschuldigung wollen, dass wir das tun können, was wir eh schon die ganze Zeit tun wollten. Dann können wir sagen, ja, aber der hat mir es doch gesagt, das ist okay. Und der Herr sagt, das soll so nicht sein. Der in Vermessenheit handelt, dem Gottes Wort wurscht ist, mit anderen Worten, der soll sterben. Gemeindezucht haben wir vorhin drüber gesprochen. Einer, der nicht auf die Gemeinde hören will, nicht auf Gottes Wort hören will, der soll euch gelten wie ein Ungläubiger. Und warum ist es so? Gemeindezucht, Sinn ist immer, den Sünder zurückzubringen zum Herrn. Der Grund ist, dass es dich umbringt, wenn du nicht auf Gottes Wort hörst. Wenn du Gottes Wort ablehnst, das bringt immer Tod. Lohn der Sünde ist der Tod. In deiner Seele, in den Beziehungen. Deswegen hört auf Gottes Wort. Vers 14. Wenn du in das Land kommst, das der Herr dein Gott dir gibt und es in Besitz genommen hast und darin wohnst und sagst, ich will einen König über mich setzen, wie alle Nationen, die rings um mich her sind, dann sollst du nur den König über dich setzen, den der Herr dein Gott erwählen wird. Aus der Mitte deiner Brüder sollst du einen König über dich setzen. Du sollst nicht einen Ausländer über dich setzen, der nicht dein Bruder ist. Interessant, 400 Jahre zuvor sagt der Herr das schon seinem Volk, dass sie einen König werden haben wollen, haben werden wollen, wie sagt man? Wurscht, dass sie einen König wollen. Und es soll kein Ausländer sein. Das heißt wieder, es soll nicht jemand sein, der den Herrn nicht fürchtet. Sondern es soll ein Bruder im Herrn sein, würden wir heute sagen. Und es soll derjenige sein, den Gott erwählen wird. Dass Israel einen König haben sollte, war eigentlich nicht Gottes Beste für die Nation. Israel sollte eine Theokratie sein. Keine Demokratie, wo das Volk herrscht, keine Monarchie, wo ein König herrscht, sondern eine Theokratie, wo Gott herrscht. So war es unter Mose. Mose ist zu Gott gegangen und hat ihn gefragt und er hat Antwort gegeben. Und so wurde das Volk regiert. Und so sollte es auch später sein unter den Richtern. Leider Gottes waren die nicht alle gottesfürchtige Menschen. Und man kann es dem Volk nicht ganz verübeln, das war mit ein Grund, warum sie einen König wollten. Weil die Söhne von Samuel, dem letzten Propheten, keine gottesfürchtigen Männer waren, haben sie gesagt, hey, wir wollen lieber einen König haben wie die anderen Nationen. Aber das war nicht Gottes Ideal. Er wollte sein Volk direkt regieren, in einer persönlichen Beziehung, dass sie direkt von ihm hören. Und das ist auch, was Gott für uns hat. Gott will persönlich zu uns sprechen. Wenn wir sein Wort lesen, wenn wir beten, wenn wir auf ihn hören, zu unserem Herzen sprechen, das soll nicht abhängig werden von irgendwelchen Ratgebern oder von irgendwelchen Leitern. Es ist okay, um Rat zu fragen, aber es soll nicht so sein, dass wir die persönliche Zeit mit dem Herrn oder das persönliche Hören auf ihn ersetzen, dadurch, dass wir immer von einem zum nächsten rennen und immer fragen, hey, was meinst du, was denkst du? Der Herr will eine persönliche Beziehung mit uns haben, will persönlich zu uns sprechen und dann kann man ja um Rat fragen, das ist was sehr Weises. Sehen, ob die anderen das auch so sehen können aus dem Wort, ob das bestätigt wird. Aber im 1. Samuel 8, da lesen wir da davon, Vers 5 und die folgenden. Sieh, das Volk sagte zu ihm, zu Samuel, sieh, du bist alt geworden und deine Söhne wandeln nicht in deinen Wegen. Nun setze doch einen König über uns, damit er über uns Richter sei, wie es bei allen Nationen ist. Und das Wort war übel in den Augen Samuels, dass sie sagten, gib uns einen König, damit der Richter über uns sei. Und Samuel betete zum Herrn. Siehe, der Richter hat wieder den Herrn gefragt. Der Herr aber sprach zu Samuel, höre auf die Stimme des Volkes in allem, was sie dir sagen. Denn nicht dich haben sie verworfen, sondern mich haben sie verworfen, dass ich nicht König über sie sein soll. Also Gott sagt, sie haben mich verworfen. Ich wollte ihr König sein, sollte eine Theokratie sein, keine Monarchie idealerweise. Mich haben sie verworfen. Sie sind gekommen und haben gesagt, wir wollen einen König wie die anderen Nationen. Auf heutiges Deutsch übersetzt, wir wollen so sein wie die Welt. War ein Bild für die Welt damals. Wir wollen die Welt nachahmen, statt auf Gott zu vertrauen und nach ihm zu richten. Wie oft machen Christen oder Gemeinden diesen Fehler? Sie schauen, was tut die Welt. Wir wollen so nah wie möglich an der Welt sein und so ähnlich wie möglich denen sein, weil dann werden vielleicht die Leute zu uns kommen. Und wir kopieren die ganzen Tricks und Theater und was immer, versuchen die Leute zu unterhalten in der Gemeinde, statt Gottes Wort zu lehren. Immer eine Gefahr, der Welt nachzulaufen. Und so sagt Gott, sie haben nicht dich verworfen, Samuel, sondern sie haben mich verworfen. Und er gibt ihnen den ersten König Saul. Ich glaube, der war wirklich dazu da, um sie zu züchtigen. Sie sehen, wie es ist, einen König zu haben, wenn sie nicht in Abhängigkeit von Gott leben wollen. Konsequenz ihrer Ablehnung gegen Gott spüren. Saul war nicht unbedingt ein gottesfürchtiger Mann, zumindest in seinen späteren Jahren. Saul war derjenige, den das Volk gewählt hätte. Er war einen Kopf größer als alle anderen im Volk. Er war der Schönste im ganzen Volk und er kam aus einer angesehenen Familie. So wie die Welt. Mach mal zum König. Das Resultat war nicht gut, wissen wir. War kein sehr geistlicher Mann. Später dann der König David. Das war der König, den Gott erwählt hat, der Mann nach Gottes Herzen. Und Gott musste sogar den Richter, den Samuel, den Propheten ermahnen und sagen, schau nicht auf Äußerlichkeiten. Ihr kennt die Geschichte, wo Samuel zu Isai und seinen Söhnen gesandt wurde, um einen von den Söhnen zum König zu salben. Und zuerst kommen die ganzen Brüder von David und er denkt, ah, sicher der Erstgeborene, der Größte, und der Herr sagt, nein, der ist es nicht, und dann einer nach dem anderen. Und David war wirklich der Letzte, war der Kleinste, der auf dem Feld war, der Hirte, der die unangesehenen Arbeiten verrichtet hat. Und Gott sagt, das ist der, den ich als König haben will. Schau nicht auf Äußerlichkeiten. Will den König nicht so, wie die Welt es tun würde, sondern den ich erwählen werde. Geistlichen Mann, einen Mann nach meinem Herzen. Oft ein Fehler, den wir machen, dass wir auf Äußerlichkeiten schauen. Boah, der hat Gaben, der hat Talent, der hat Charisma. Ah, den wollen wir zum Leiter. Ja, aber liebt er den Herrn? Ist ein geistlicher Mann. Was sagt der Herr dazu? Gott hat oft ganz andere Prioritäten als wir. Wir sehen auf das Herz, wir sehen auf die Äußerlichkeiten, aber ich schaue auf das Herz. Sag Gott. Vers 16. Nur soll er sich nicht viele Pferde anschaffen und er soll das Volk nicht nach Ägypten zurückführen, wieder die Welt, um sich noch mehr Pferde anzuschaffen. Soll sie nicht zurück in die Welt führen. Pferde steht für Macht, für militärische Macht. Denn der Herr hat euch gesagt, ihr sollt nie wieder auf diesem Weg zurückkehren. Zurück in die Welt zu gehen ist keine Option für uns Christen. Und er soll sich nicht viele Frauen anschaffen, damit sein Herz sich nicht von Gott abwendet. Auch Silber und Gold soll er sich nicht übermäßig anschaffen. Ja, machen wir da mal eine Pause. Also, drei Dinge. Der König sollte nicht machthungrig sein. Pferde stehen für militärische Macht. Er sollte nicht sexbesessen sein. Oder auch Ansehen hat damit zu tun. Na, die Könige haben die Königinnen oder die Prinzessinnen von den Nachbarvölkern geheiratet und das war Ansehen, einen großen Harem zu haben. Und er sollte nicht habsüchtig sein, nicht nach dem Silber und nach dem Gold aussehen. Das ist der Maßstab, den Gott gibt für den, der sein Volk leiten sollte. Und das ist der Maßstab für jeden, der in Leidenschaft sein will. Und leider Gottes sind auch gerade das die Bereiche, wo viele fallen. Es ist Macht, Ansehen, Sex und Geld, Habsucht. Wir sollen uns nicht selbst betrügen. Wir sagen, ja, was ist schon viel? Sollst du nicht viele Frauen anschaffen, was ist schon viel? Ist 10 viel oder 100? Kommt alles drauf an. Oder was ist schon viel Reichtum? Was ist schon viel? Hey, sobald dein Herz von Gott wegzieht, dann ist es zu viel. Und wenn es nur 2 Euro sind, wenn das zu deinem Götzen wird, wenn du dafür lebst. Es sind nicht nur die Reichen, die unbedingt Götzendiener sind mit Materialismus. Es können sehr Arme sein, die ihren ganzen Lebensinhalt dran setzen, um reich zu werden und das zum Ziel ihres Lebens, um das sich alles dreht machen. Also das sind Spielereien, der Selbstbetrug. Ich glaube, der Salomon war der Salomo, der dritte König. Der hat alle 3 von diesen Geboten hier, von diesen Regeln gebrochen. Und der war vielleicht einer, der gesagt hat, ah, was ist schon viel. Alles relativ, ich kann damit noch umgehen. Ja, 700 Frauen ist nicht viel. Wie kann man noch eine 701. dazu nehmen? Das sind Spielereien. Er hat jedes einzelne gebrochen. Im 1. König im Kapitel 4 lesen wir, und Salomo hatte 4000 Stallplätze für die Pferde seiner Streitwagen und 12.000 Pferde. Militärische Macht. Gott wollte nicht, dass sie auf militärische Macht vertrauen, auf Stärke, sondern dass sie auf ihn vertrauen. Er war fähig mit wenigen Männern, Gideon, mit 300 Mann, ein ganzes Heer, die ganze Ebene gefüllt haben, zu schlagen. Auf ihn sollten sie vertrauen, nicht auf ihre Stärke, auf ihre Klugheit vielleicht übertragen, auf ihr menschliches Können. 1. König 11 lesen wir von seinen Frauen. Da heißt es, der König Salomo aber liebte viele ausländische Frauen, und zwar neben der Tochter des Pharao, wieder, das war der König über die Welt, bildlich gesprochen, moabitische, ammonitische, edomitische, sidonische, hethitische, von den Nationen, von denen der Herr zu den Söhnen Israel gesagt hatte, ihr sollt nicht zu ihnen eingehen und sie sollen nicht zu euch eingehen. Für wahr, sie würden euer Herz ihren Götzen zuneigen. An diesen hing Salomo mit Liebe. Und er hatte 700 vornehme Frauen und 300 Nebenfrauen. Und seine Frauen neigten sein Herz. Ich frage mich, ob der die Namen überhaupt gekannt hat, ob die mit Namensschilder da rumgelaufen sind im Harem. 1000 Frauen, Wahnsinn. Und es geschah zur Zeit, als Salomo alt geworden war, da neigten seine Frauen sein Herz anderen Göttern zu. So war sein Herz nicht ungeteilt mit dem Herrn, seinem Gott, wie das Herz seines Vaters David. Salomo hat gedacht, er ist gescheiter, er ist klüger als das, was Gott sagt. Und was ist passiert? Genau das, was Gott vorhergesagt hat. Wir sind immer blöd, wenn wir glauben, wir wissen es besser als Gottes Wort. Wenn wir glauben, naja, für die anderen gilt es ja, aber für mich nicht, ich muss das nicht ganz so eng sehen, ich stehe da drüber, ich falle da nicht rein. Seid vorsichtig, sagt der Paulus, wenn einer meint zu stehen, dass er nicht falle. 1. Könige 10, lesen wir von seinem Reichtum. Und das Gewicht des Goldes, das bei Salomo in einem einzigen Jahr einging, betrug 666 Talente Gold. Außerdem, was von den Handelsleuten und dem Gewinn der Händler und von allen Königen Arabiens und den Statthaltern des Landes einging. Und der König Salomo machte 200 Langschilde aus legiertem Gold. Mit 600 Schägel Gold überzog er jeden Langschild. Ja, ganz schöne Menge Gold. Und 300 Kleinschilde aus legiertem Gold. Mit 3 Minen Gold überzog er jeden Kleinschild. Und der König gab sie in das Libanon-Waldhaus. Und der König machte einen großen Thron aus Elfenbein und überzog ihn mit reinem Gold. 6 Stufen hatte der Thron und einen runden Kopf hatte der Thron auf seiner Rückseite. Und Armlehnen waren auf dieser und jener Seite am Sitzplatz und 2 Löwen standen neben den Armlehnen. Und 12 Löwen standen da auf den 6 Stufen auf dieser und auf jener Seite. Niemals ist so etwas gemacht worden für irgendwelche anderen Königreiche. Und alle Trinkgefäße des Königs Salomos waren aus Gold. Und alle Geräte des Libanon-Waldhauses waren aus gediegenem Gold. Silber galt in den Tagen Salomos überhaupt nichts. Das ist eine Menge Gold. Denn der König hatte Tarsischschiffe auf dem Meer. Die fuhren mit den Schiffen Hirams. Das war so ein anderer König. Einmal in 3 Jahren kamen die Tarsischschiffe beladen mit Gold und Silber, Elfenbein und Affen und Pavianen. Ich frage mich, was die Affen und die Paviane waren mit dem Gold. Aber es war auch so, ja, wie die Habsburger hatten ja auch ihre Zoos, ja, in Wien, und das war damals ja auch cool. So die ungewöhnlichen Tiere zu haben, war auch so ein Statussymbol. Vers 23 heißt dann, und so war der König Salomo größer als alle Könige der Erde an Reichtum und an Weisheit. Salomo hat nicht auf den Herrn gehört und es sind all die Dinge reingefallen. In Macht und Sex, Ansehen und Habsucht. Und was ist passiert? Das hat das Reich zerstört. Das Reich ist geteilt worden, weil Salomos Herz nicht ungeteilt beim Herrn war. Und es hat Konsequenzen gehabt für seine ganze Familie. Also wir müssen aufpassen, gerade bei diesen Dingen. Reichtum, Habsucht, Sex, so eine Versuchung, gerade für die Männer, und Macht, Machtstreben. Kann uns sehr leicht von dem wegbringen, was Gott für uns hat. Wenn wir diese Motivation in unserem Herzen sehen, dann müssen wir sehr vorsichtig sein. Vers 18. Und es soll geschehen, wenn er auf dem Thron seines Königreiches sitzt, dann soll er sich eine Abschrift dieses Gesetzes in ein Buch schreiben, aus dem Buch, das den Priestern, den Leviten vorliegt. Und sie soll bei ihm sein, und er soll alle Tage seines Lebens darin lesen, damit er den Herrn, seinen Gott, fürchten lernt, um alle Worte dieses Gesetzes und diese Ordnungen zu bewahren, sie zu tun, damit sein Herz sich nicht über seine Brüder erhebt und er von dem Gebot weder zur Rechten noch zur Linken abweicht, damit er die Tage in seiner Königsherrschaft verlängert, er und seine Söhne in der Mitte Israels. König, der Leiter, der Herrscher sollte eines vor allem tun, und das war Gottes Wort kennen, Gottes Gesetz kennen. Er sollte auch wieder ein Mann des Wortes sein. Und interessant, als erstes, wenn er sein Amt angetreten hat, musste er eine Kopie schreiben vom Gesetz, 5 Bücher Mose. Abschreiben. Konnte nicht nur einfach schnell mal drüber lesen, sondern musste es wirklich Wort für Wort abschreiben. Wir wissen, wenn wir Dinge schreiben, dann wissen wir es auswendig. Dann lernen wir sie gut. Ich weiß nicht, wie oft ich die Schulordnung schreiben musste in der Gymnasium damals. Ich habe die auch schon fast auswendig gekannt. Das war immer so die Lieblingsstrafe von unserem Klassenvorstand. Eine furchtbar lange Sache. Aber man muss das Wort Gottes abschreiben. Und dann steht hier, dass er alle Tage seines Lebens darin lesen soll. Jeden Tag. Das ist auch wichtig für uns, dass wir täglich stille Zeit haben. Täglich Zeit im Wort Gottes verbringen. Und er sollte sie beachten. Er sollte das Wort Gottes, das Gesetz Gottes tun und ausleben. So wie wir auch Gottes Wort ausleben wollen und nicht nur hören wollen, sondern auch Täter des Wortes sein wollen. Und er gibt hier 2 Gründe, nämlich damit er den Herrn fürchtet. Damit er den Herrn ehrt. Seine Beziehung für den Herrn war es offensichtlich wichtig, im Wort zu sein, wie es auch für uns wichtig ist. Und als zweites heißt hier, dass er sich nicht über seine Brüder erhebt. Auch wichtig. Wenn wir Gottes Wort lesen, das hält uns demütig. Spricht nämlich zu unserem eigenen Herzen. Und Gott überführt uns. Und dann sind wir uns bewusst, hey, wir sind nicht besser als die anderen. Ich bin nicht besser als der, der da irgendwo in Sünde fällt vielleicht, weil, hey, ich kenne die eigenen Regungen in meinem Herzen. Es ist nur Gottes Gnade und wir werden überführt und bleiben demütiger und schätzen Gottes Gnade auch wirklich mehr. Wo wir sagen können, danke Jesus für das, was du für mich getan hast. Ich weiß, ich bin es nicht wert, ich bin ein Sünder. Aber du bist für mich gestorben und du hast mich erlöst und ich bin ja so dankbar, Herr. Und das hält uns demütig, demütig vor Gott und dankbar vor ihm und auch demütig unseren Geschwistern gegenüber, wenn Gott das Wort in unser Leben reinspricht. Deswegen ist es so wichtig, dass wir wirklich täglich Zeit in seinem Wort verbringen, als Einzelne, als Familien. Das ist so wichtig. Kapitel 18, Vers 1. Die Priester, die Leviten, der ganze Stamm Levi sollen keinen Anteil noch ein Erbe mit Israel haben. Die Feueropfer des Herrn und sein Erbteil sollen sie essen, aber ein Erbteil inmitten seiner Brüder soll er nicht haben. Wissen wir schon, die Leviten und die Priester haben kein Land als Erbe bekommen. Ja, Städte ja, aber kein Land, um sich selbst zu versorgen. Das aber ist der Rechtsanspruch der Priester an das Volk, an die, die ein Schlachtopfer opfern, es sei Rind oder Schaf. Man soll dem Priester die Vorderkeule geben und die Kinnbacken und den Magen, die Erstlinge deines Getreides, deines Mostes und deines Öles und die Erstlinge von der Schur deiner Schafe sollst du ihm geben. Denn ihn hat der Herr, dein Gott, aus allen deinen Stämmen erwählt, damit er dastehe, um den Dienst im Namen des Herrn zu verrichten, er und seine Söhne alle Tage. Leviten hatten kein Land. Die Leviten waren verstreut über das ganze Land Israel. Das sind 24 oder 48. Wie viele Städte hat Gott den Leviten gegeben? Ich weiß nicht mehr auswendig. Aber Gott hat ihnen eine bestimmte Anzahl von Städten gegeben, wo sie wohnen konnten, im ganzen Land verteilt. Aber eben kein Ackerland, wo sie sich wirklich selbst versorgen konnten. Und sie sollten dem Herrn dienen, dort im Tempel. Und die, denen sie geistig gedient haben, die sollten sie wieder materiell versorgen. Genauso wie der Herr im Neuen Testament, das sagt im 1. Korinther 9, wo er sagt, wisst ihr nicht, dass die, welche die heiligen Dienste tun, aus dem Tempel essen, dass die, welche am Altar tätig sind, Anteil am Altar haben? So hat auch der Herr denen, die das Evangelium verkündigen, verordnet, vom Evangelium zu leben. Vers 6 hier heißt es weiter, und wenn der Levit aus einem deiner Tore kommen wird, aus ganz Israel, wo er sich als Fremder aufhält, dann mag er nach Herzenslust an die Städte kommen, die der Herr erwählen wird, und im Namen des Herrn, seines Gottes, den Dienst verrichten, wie alle seine Brüder, die Leviten, die dort vor dem Herrn stehen. Zu gleichen Teilen sollen sie davon essen, davon ausgenommen ist, was er aufgrund von Familienbesitz verkauft hat. Wahrscheinlich waren nicht alle Leviten gleichzeitig am Tempel tätig. Das wäre ein bisschen zu viel gewesen. Haben sich wahrscheinlich abgewechselt. Wir wissen, dass der König David später verschiedene Ordnungen eingeführt hat von den Priestern und den Leviten, die sich abgewechselt haben und jede Ordnung einmal im Jahr für 2 Wochen im Tempel gedient hat. Und es heißt hier, dass wenn ein Levit aus dem Land dorthin gekommen ist, um seinen Dienst im Tempel zu verrichten, dann sollte er genauso behandelt werden wie der Einheimische sozusagen, wie der, der in Jerusalem gewohnt hat. Vers 8 lesen wir auch noch, dass er auch von dem leben durfte, was er verkauft hat, von seinem Familienbesitz. Offensichtlich sind manchmal Leviten gewesen, die gesagt haben, hey, nein, ich mag nicht nur ein paar Mal im Jahr oder einmal im Jahr dem Herrn dienen, sondern ich mag mein ganzes Leben dort bleiben, ich mag nach Jerusalem hochziehen. Und dann haben die ihren Besitz verkauft und sind dorthin gezogen und auch davon durften die leben. Wir sehen in der Bibel immer wieder, dass Privatbesitz durchaus was ist, was von Gott gut geheißen wird und wo der frei verfügen konnte drüber. Vers 9. Wenn du in das Land kommst, das der Herr, dein Gott, dir gibt, dann sollst du nicht lernen, es dem Keulen dieser Nationen gleich zu tun, sind die Götzen. Es soll unter dir niemand gefunden werden, der seinen Sohn oder seine Tochter durchs Feuer gehen lässt. Haben wir schon drüber gesprochen. Art Geburtenregelung für ihre Unzucht, die sie getrieben haben im Tempel, wo die Kinder in den Armen des Molochs, dieses Götzen, verbrannt worden sind. So ähnlich wie Abtreibung bei uns heute, wo Kinder durch Salinlösung, was immer, verbrannt werden, weil sie unangenehm sind und den Reichtum, das Vorwärtskommen hindern, was immer. Dafür war auch der Moloch zuständig. Selbe Philosophie. Aber soll unter ihnen nicht so sein. Heißt weiter im Vers 10, keiner, der Wahrsagerei treibt, kein Zauberer oder Beschwörer oder Magier oder Bannsprecher oder Totenbeschwörer oder Wahrsager oder der die Toten befragt, denn ein Gräuel für den Herrn ist jeder, der diese Dinge tut. Und um dieser Gräuel willen treibt der Herr, dein Gott, sie vor dir aus. Du sollst dich ungeteilt an den Herrn, deinen Gott, halten. Denn diese Nationen, die du austreiben wirst, hören auf Zauberer und auf Wahrsager, du aber, so etwas hat der Herr, dein Gott, dir nicht gestattet. Das war der Grund, warum Gott durch Israel diese Nationen ausgetrieben hat, war, weil sie Okkultisten waren. Wahrsagerei, Zauberei, Bannsprecher, Totenbeschwörer, diese Sachen betrieben haben. Im Prinzip sagt er, alle okkulten Informationsquellen. Alles, was eine okkulte Machtquelle ist auch. Das ist nicht okay. Okkulte Informationsquellen. Können wir heute anwenden auf Handlesen, Tarotkarten, was immer diese Leute benutzen. Channeling, Astrologie, ist ja schon fast in jeder Zeitung. Sternzeichen und das Zeug da drin. Pendeln auch, Tischerl rücken, Geister kontaktieren. Oder wo ein menschliches Medium verwendet wird, wie es hier heißt, so ein Spiritismus. Auch Gespräch mit Toten. Ich glaube, dazu würde auch gehören, mit Heiligen zu sprechen, verstorbenen Gläubigen oder Maria, der Mutter Jesu, zu sprechen. Diese Praktiken steht nirgendwo in der Bibel, dass wir zu Toten reden sollen. Zu Verstorbenen. Ich meine, sie sind ja nicht tot, sie leben beim Herrn, aber sie sind verstorben. Wir wissen ja nicht mal, ob die uns hören können. Wird zumindest nirgendwo in der Bibel angedeutet. Wir lesen nur hier, dass Gott es verbietet, Tote zu befragen oder zu Toten zu reden. Auch Meditationen tun oft diese Dinge. Es gibt sowas wie biblische Meditation. Aber das ist, wenn wir einen Vers aus Gottes Wort nehmen und über Gottes Wahrheit nachdenken. Das Wiederkäuen in unseren Gedanken und da nachsinnen drüber. Im Gegensatz zu dem ist die östliche Meditation, da geht es nicht darum, sich seinen Gedanken zu füllen mit dem Richtigen und über etwas nachzudenken, sondern es geht eigentlich darum, das Denken auszuschalten, das Hirn abzugeben. Da geht es darum, du fokussierst deine Gedanken auf irgendeinen bestimmten Punkt oder ein Objekt, ist eigentlich ziemlich egal, was es ist, und konzentrierst dich so drauf, dass du so einen übersinnlichen Zustand kriegst oder so, dass das dich von deinen eigenen Gedanken entleerst. Und dann das Ziel natürlich, dass irgendwelche anderen Mächte zu dir sprechen können. Drogen tun was Ähnliches. Oder Hypnose, solche Dinge, Fantasiereisen. Aufpassen, ich würde meinen Kindern niemals erlauben, dass sie bei sowas mitmachen. Wird teilweise in Kindergärten oder Schulen schon angeboten, solche Sachen. Herr sagt, ist ein Gräuel für mich. Das ist dämonischer Einfluss, diese Dinge. Mein Christ sollte solche Sachen nie tun, nie rumspielen. Und auch die Kinder nicht solchen Dingen aussetzen. Interessant hier, dass er hier sagt, sie sollen nicht lernen, es diesen Gräueln gleich zu tun. Lernen, offensichtlich jemand, der damit zu tun hat, lass dich überhaupt nicht einführen in sowas oder dich damit beschäftigen. Ist nicht vom Herrn, ist nicht okay. Viele Psychotherapien haben auch mit solchen Mitteln. Die arbeiten auch mit solchen Sachen, mit Visualisierungen oder Trance, Hypnose. Na, Freud hat seine ganze Psychologie aus der Hypnose heraus aufgebaut, diese Psychoanalyse. Ne? Von da kommt es. Wissen von Freud, von Jung. Jung war ein Schüler von Freud, der sich später seine eigene Richtung entwickelt hat, und das war ein Okkultist im Prinzip. Der hatte seinen eigenen Geistführer, der zu ihm gesprochen hat. Also viele dieser Dinge, die heutzutage in Psychotherapien modern sind und aktuell sind, sind nichts anderes als das, was Gott hier beschreibt, nämlich okkulte Praktiken. Und deswegen, ich würde niemandem raten, auf eine weltliche Psychotherapie sich einzulassen. Wie gesagt, es kann manchmal notwendig sein, dass jemand ein Medikament braucht, weil chemisch was nicht stimmt, das ist eine andere Sache. Aber weltliche Psychotherapie würde ich mich nicht, auch christliche Psychotherapie. Es gibt keine christliche Psychotherapie. Die meisten, die sich so nennen, die übernehmen die weltlichen Methoden und hängen ein bisschen ein christliches Mäntelchen drum, zitieren ein paar Bibelverse und dann nennen sie sich christliche Psychologen oder was immer. Es gibt In der Bibel wird es Ratgeber genannt. Dass Menschen sich zusammensetzen, die Bibel lesen und gemeinsam in Gottes Wort Antworten suchen auf Probleme, die sie haben. Und füreinander beten, untereinander tragen, einander ermutigen, ermahnen. Das sehen wir in der Bibel. Aber nicht irgendwelche so abgehobene Techniken, wo man versucht. Wie gesagt, das geht oft ins Okkulte rein. Ich würde das Ganze ablehnen. Gott möchte nicht durch solche Dinge zu seinem Volk sprechen. Sondern wenn Gott sprechen will, dann verwendet er Propheten. Und darüber spricht er jetzt noch kurz in den nächsten Versen. Einen Propheten wie mich wird dir der Herr, dein Gott, aus deiner Mitte, aus deinen Brüdern erstehen lassen. Na, Mose war sozusagen der Mittler, der fürs Volk, wenn es Fragen gab, die nicht klar waren in seinem Gesetz, zum Herrn gegangen ist und der Herr hat zu ihm gesprochen und dann er das weitergegeben an das Volk. So hat Gott gesprochen, einen Propheten wie mich wird dir der Herr, dein Gott, aus seiner Mitte, aus seinen Brüdern erstehen lassen. Auf ihn sollst du hören, nach allem, was du vom Herrn, deinem Gott, am Horeb erbeten hast, am Tag der Versammlung, in dem du sagtest, ich möchte die Stimme des Herrn, meines Gottes, nicht länger hören und dieses große Feuer möchte ich nicht mehr sehen, damit ich nicht sterbe. Da sprach der Herr zu mir, sie haben recht getan mit dem, was sie geredet haben. Einen Propheten wie dich will ich ihnen aus der Mitte ihrer Brüder erstehen lassen. Und ich will meine Worte in seinen Mund legen und er wird zu ihnen alles reden, was ich ihm befehlen werde. Und es wird geschehen, der Mann, der nicht auf meine Worte hört, die er in meinem Namen reden wird, von dem werde ich Rechenschaft fordern. Es kann sein, dass es eine allgemeine Anwendung hat, dass der Herr sagt, ich werde immer wieder Propheten zu dem Volk schicken und durch sie werde ich zu ihnen sprechen, im Gegensatz zu diesen Medien und diesen okkulten Dingen, die die Heiden verwendet haben. Aber ich glaube, es geht noch mehr. Es ist hier eine Prophetie auf Jesus hin, auf diesen einen Propheten, der von Gott gekommen ist. Es ist interessant, wenn wir am Ende vom Buch lesen, im Kapitel 34, im Vers 10, da heißt es, es stand in Israel kein Prophet mehr auf, wie Mose, den der Herr gekannt hätte, von Angesicht zu Angesicht. Also wir wissen zumindest, wann immer dieses letzte Kapitel, dieser Kommentar hinzugefügt wurde zu den Worten, die Mose geschrieben hat, wann immer das war, zu der Zeit ist noch kein so ein Prophet aufgestanden, wie es der Mose war. Wir sehen auch, dass die Leute zur Zeit Jesu noch immer gewartet haben auf so einen Propheten. Zum Beispiel Johannes den Täufer haben sie gefragt. Haben ihn gefragt, was bist du denn? Bist du Elia? Und er sagte, ich bin's nicht. Bist du der Prophet? Und er antwortete, nein. Da war diese Erwartung da. Auch bei Jesus sehen wir dasselbe. In Johannes 6, nach der Brotvermehrung. In Vers 14 heißt es, als die Leute das Zeichen sahen, das Jesus tat, sprachen sie, dieser ist wahrhaftig der Prophet, der in die Welt kommen soll. Also ich glaube, da ist mehr drin, da ist eine Prophetie auf den Messias hier in diesen Versen. In der Apostelgeschichte 3, Vers 19, Predigt nach Pfingsten von Paulus, sagt er, so tut Buße und bekehrt euch, dass eure Sünden ausgetilgt werden, damit Zeiten der Erfrischung kommen vom Angesicht des Herrn, unter den euch vorausbestimmten Jesus Christus sende. Den muss freilich der Himmel aufnehmen bis zu den Zeiten der Wiederherstellung aller Dinge, von denen Gott durch den Mund seiner heiligen Propheten von jeher geredet hat. Mose hat schon gesagt, einen Propheten wie euch wird euch der Herr, euer Gott, aus euren Brüdern erwecken, gleich mir. Auf ihn sollt ihr hören, in allem, was er zu euch reden wird. Es wird aber geschehen, jede Seele, die auf ihren Propheten nicht hören wird, soll aus dem Volk ausgerottet werden. Also Petrus in seiner Predigt verwendet diesen Vers, zitiert diese Verse hier. Auch der Stephanus in der Apostelgeschichte, Kapitel 7, Prophetie auf Jesus hin. Jesus ist das fleischgewordene Wort Gottes. Und auf ihn sollen wir hören. Vers 20. Doch der Prophet, der sich vermessen sollte, in meinem Namen ein Wort zu reden, das ich ihm nicht befohlen habe zu reden, oder der im Namen anderer Götter reden wird, dieser Prophet muss sterben. Also, wenn einer seine eigene Meinung abgegeben hat, oder wir haben schon letztes Mal gelesen, wenn einer versucht, das Volk zum Götzendienst zu verführen, auf heutige Verhältnisse umgelegt, wenn einer irgendwas sagt, was gegen Gottes Wort ist oder über Gottes Wort hinaus ist, was nicht biblisch ist, auch der sollte getötet werden. Vers 21, und wenn du in deinem Herzen sagst, wie sollen wir das Wort erkennen, das nicht der Herr geredet hat? Und im Vers 22 zeigt ihnen, wie sie es erkennen können. Na, eines haben wir schon gesehen, ich glaube letztes Mal oder vorletztes Mal, dass ein Prophet der sie verführen wird oder sie hinweist, okay, lasst uns hingehen, andere Götter anbeten, der sollte gesteinigt werden. Ist völlig egal, ob der früher mal auf den Herrn gehört hatte oder noch nie vom Herrn gehört hatte, wenn er sie zum Götzendienst verleitet. Also wir können sicher wissen, dass einer, der gegen Gottes Wort redet, dass der ein falscher Prophet ist. Da müssen wir nicht lang rumfragen, ob der vom Herrn ist oder nicht. Aber dann sagt er, wenn der Prophet im Namen des Herrn redet und das Wort geschieht nicht und trifft nicht ein, so ist das Wort, das nicht der Herr geredet, so ist das Wort, das nicht der Herr geredet hat. In Vermessenheit hat der Prophet es geredet, so brauchst du dich nicht vor ihm zu fürchten. Also wenn er was prophezeit, so spricht der Herr, und dann trifft es nicht ein. Damit können wir schon einige falsche Propheten identifizieren. Zeugen Jehovas, die Wachturmgesellschaft. Das ist ein guter Vers für die Zeugen, ihnen zu zeigen, hey, wenn ein Prophet was prophezeit und es trifft nicht ein, dann ist er ein falscher Prophet. Was sind wir oft, die Wiederkunft von Jesu prophezeit haben, 1914 oder ich weiß gar nicht, wann das erste Mal war, aber auf jeden Fall mehrere Male und es ist nicht passiert. Und sie haben sie immer wieder geändert. Das falsche Prophet, nach Gottes Maßstab. Ja. Oder es gab einige Jahre her diese Prophetenbewegung, wo diese christlichen Propheten durch die Lande gezogen sind und über die einzelnen Leute prophezeit haben und vieles von dem ist nicht eingetroffen. Das Problem ist, dass die Menschen von den Propheten abhängig wurden. Und jeder war geil auf Prophetien. Hey, hast du ein Wort vom Herrn für mich? Eine persönliche Prophetie für mich? Und die Leute haben ihre Bibel gar nicht mehr gekannt. Sondern diese Propheten sind die Hauptquelle geworden von der Offenbarung. Und das ist nie so. Gott wird es nie so machen. Im Neuen Testament sagt Gott uns ganz klar, wie wir mit Prophetie umgehen sollen. Und es gibt Prophetie. Also wir wollen das ja nicht alles, das Kind mit dem Bad ausschütten. Aber 1. Korinther 13 heißt es, einer soll prophetisch reden, und dann sollen die anderen das beurteilen und die anderen sollen es prüfen. Und Jeremia schreibt im Jeremia 22, Vers 28, der Prophet, der einen Traum hat, erzähle den Traum, wer aber mein Wort hat, rede mein Wort in Wahrheit. Was ist das Stroh? Was hat das Stroh mit dem Korn gemeinsam, spricht der Herr? Ist mein Wort nicht brennend wie Feuer, spricht der Herr, und wie ein Hammer, der Felsen zerschmettert. Prophet vergleicht hier den Propheten, der redet mit Stroh und sein Wort aber mit Korn. Das ist das Beste, was wir haben, ist Gottes Wort. Und das sollte die allererste Informationsquelle sein für uns Christen. Und wenn wir Rat brauchen, dann ist das, wo wir uns hinwenden. Und ja, ich glaube, es gibt sowas wie prophetisches Reden. Ich glaube, wenn Gott zu meinem Herzen spricht, wenn Gott durch sein Wort mich anspricht, dann wird das vielleicht bestätigen durch einen Propheten, aber prophetische Rede muss immer geprüft werden am Wort Gottes und wie gesagt, wir sollten vorsichtig sein, aufzustehen und zu sagen, so spricht der Herr. Es ist besser ein bisschen demütiger und zu sagen, hey, ich habe den Eindruck, der Herr könnte das oder das zu dir sagen wollen. Weil wir sind nie perfekt. Sehr perfekt auf den Herrn hören können. Aber der größte Reichtum, den wir haben, ist in seinem Wort. Da sind wir reich beschenkt. Lass uns beten. Vater, wir wollen dir Danke sagen. So viele Dinge, die du angesprochen hast in diesem Abschnitt heute Abend. Und ich bitte dich, Herr, dass wir Menschen deines Wortes sind, dass wir Menschen sind, die nicht abweichen, dass wir nicht irgendwo in diese diese Offenbarungsgeilheit da reinfallen, dass wir halt die Zukunft wissen wollen und alles Mögliche, was passieren wird. Nee, Herr, du willst Tag für Tag mit uns gehen. Und Herr, du hast gesagt, wir sollen uns nicht sorgen um den morgigen Tag, sondern dir Tag für Tag vertrauen, heute, und nicht um die Zukunft. Und bewahr uns, Herr, dass wir in diese Dinge reinfallen, mit Horoskopen und ganzen Zeug, ganzen Schrott. Und Vater, lass uns Menschen sein, deines Wortes, lass uns Menschen sein, die du bewahrst vor Machtgier und Sexgier und Habsucht, diesen Dingen, wo so viele gefallen sind. Lass uns Menschen sein, die dich lieben, Herr, von ganzem Herzen und die dich an die erste Stelle setzen, zur Priorität machen. Reich Gottes zuerst suchen. Wir wissen, du wirst alles hinzufügen. Und darum bitten wir dich, Herr, in Jesu Namen. Amen.